Lesen ist schwul. Der Podcast. Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier
ist Lesen ist schwul.
Ich habe halt Runs gemacht im Gesangsunterricht.
Ja, ich habe überlegt, wir hätten von ein Ohrwurm von Preparamonos para Paddington aus dem dritten Teil von Paddington. Ich habe überlegt,
ob vorhin, speak for yourself.
Ja,
ich habe den Ohrwurm immer noch.
Vor 2 Minuten. Und ich hatte überlegt, ob man das ins Lesen ist schwul Intro irgendwie ummodeln kann, aber ich glaube, es ist nicht. Lesen ist schwul para Paddington.
Lesen ist schwul para Captain Hook.
Captain Hook, der da mal wieder hier Randale macht im Hintergrund. Ja, es wird 5 Minuten dauern, dann ist auch er wieder als Special Guest Appearance hier.
apropos Special Guest, da dürft ihr euch in 2 Wochen freuen.
Oh, wird direkt angeteasert. Ich dachte, wir machen das am Ende.
Wer Fan vom Special Guest ist, hat eh schon erfahren, dass das passieren wird.
Nee.
Weil der Gast es in seinem Podcast schon erzählt hat.
Das stimmt.
Wenn nicht, müsst ihr nur warten. Es wird toll. Wir haben...
Kleiner Spoiler. Ja, ich finde, wir dürfen schon sagen, dass wir hier High Society im Podcast haben. Wir haben auch, also falls ihr euch denkt, warum stehen da so viele Bücher? Oh mein Gott, sie übertreiben mit der Deko. Wir übertreiben nicht mit der Deko. Das ist alles, was wir diesen Monat
gelesen haben. Das ist insane. Für alle, die nur zuhören, normalerweise haben wir die Bücher aufeinander gestapelt in der Mitte von uns. Dieses Mal ist es einfach, sind sie nebeneinander gestapelt.
Es ist ein Regalbrett.
Es ist ein ganzes wir haben ein ganzes Regalbrett gelesen. Es ist komplett
Gugu-Gaga. Ich glaube auch, weil wir exakt eine Überschneidung hatten, nämlich das Community-Buch. Manchmal haben wir mehr Überschneidungen. Aber wir haben beide irgendwie 7
wir haben,
Bücher oder so gelesen.
Massiv viel.
Nun ja.
Ich habe ja gestern auch gesagt, ich habe gestern ein sehr langes Buch noch ausgesucht, um das zu lesen. Gestern war da, also wie wir jetzt dran, heute ist der 22. April, weil meine Seite schon voll ist im Journal. Und ich habe auf der Seite hinter April aber schon eine Seite für was anderes gemacht, nämlich die neuen Thriller.
Kannst du darfst nur noch 2 Bücher im April
Bücher-Highlights nachschauen. Ich habe eine ganze Seite wieder gemacht mit so TikTok-Thriller-Empfehlungen. Und da danach, dann haben wir weiterzumachen mit April, fände ich richtig kacke. Deswegen darf ich jetzt nur noch 2 Bücher lesen.
Es hilft nichts.
Und in meinem Kopf sind das E-Book, das ich gerade lese. Und jetzt habe ich einfach ein 800-Seiten-Buch angefangen, damit ich das möglichst nur, wenn dann nur knapp fertig lese, den Monat. Möglichst nicht mehr, wollte ich sagen, aber es stimmt eigentlich nicht. Also das möchte ich schon nur fertig lesen.
Aber dann ist gut.
Ja.
Wir haben auch festgestellt, wir haben, beziehungsweise du, ich habe den Deal nie gesagt, ich habe gesagt, ich kann da mitmachen, aber du hast es gesagt, dass du jede Podcast-Folge sagen möchtest, wie viele ungelesene Bücher du noch hast. Ich kann ja von mir berichten, ich war bei 56 ungelesenen Büchern zu Beginn des Jahres, wollte da natürlich also weniger am Ende des Jahres haben. Ich bin bei 58, gar nicht so schlimm, nur 2 mehr.
Wenn wirklich, und ihr wisst nicht, wie viel Bücherpost die Frau kriegt, es ist insane. Du kriegst gefühlt alles, was rauskommt.
Nicht alles,
also aber viel.
Gerade ist wieder gut, aber ich hatte so zu Beginn des Jahres und dann mit Geburtstag.
Ja.
Und dann war es halt irgendwann bei so, keine Ahnung, 64 und ich war so, what the fuck is happening, wie soll ich das schaffen?
Es war crazy.
Aber ich habe mir so als inoffizielles Leseziel 40 Bücher vorgenommen dieses Jahr. Ich bin jetzt schon, ich glaube, bei, lass mich lügen, 26. Also ich lese weg, was das Zeug hält.
Crazy.
Ja, schauen wir mal. Ich schaffe das schon.
Ich
schaffe das.
Immer das. Also es war für mich mal ein ambitioniertes Ziel, immer so viele Bücher zu lesen in einem Lebensjahr, wie ich alt bin. Und ich bin jetzt, ich glaube, bei 67.
Ich weiß nicht, wie das passiert ist.
Ich glaube, es ist wirklich, wenn man wieder reinkommt, hat man wieder mehr Bock, dann hat man wieder, dann schleift sie das so ein.
Ja. Man kriegt auch irgendwie auch mehr mit, wenn man halt so im Internet und so.
Also hat man mehr Bock. Ja, also das ist ja das, was ihr uns erzählt, in den wahnsinnig süßen DMs, die ihr uns schickt, dass wenn man einfach Bock auf die Bücher kriegt, dann liest man die auch. Voll. Das ist auch wirklich mein Top-1-Tipp, wenn ich sage, wie kann ich wieder mehr lesen? Liest den stumpfesten Shit, den du halt spannend findest. Leg die Sachbücher weg.
Vielleicht Mausel. Nicht mit Sartre anfangen. Sondern
Ja,
voll.
Genau.
Voll.
Aber dann sage ich das doch vielleicht einmal kurz. Ich war bei 115 am Anfang des Jahres und bin jetzt bei 101.
Das finde ich ist okay.
Ja, ich habe aber, muss ich sagen, 4 Stück aussortiert. Komme ich später nur drauf.
Oha.
Genau.
Ja, du kannst ja vornehmen, zweistellig zu werden am Ende des Jahres.
Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Am Mai, also ich bin ja ein bisschen strenger unterwegs wie du, weil ich quasi sage, ich muss zwei Bücher lesen, dass ich eins kaufen darf. Und ich habe sehr viele Bücher auf einmal gekauft letztens, weil ich einen 100-Euro-Gutschein gehabt habe. Hey. Und den, das war insane. Ich bin wirklich durch diese Buchhandlung und war so, das, okay. Und es waren 99,50 Euro. Und ich habe nicht auf die Preise geschaut. Ich habe einfach einen Stapel Bücher dahin gelegt und es waren 99,50 Euro.
Das ist wirklich.
Ich war noch nie so stolz auf irgendwas.
Captain hüpft gleich hoch. Oh, eins, zwei, drei. Ey,
hallo, Captain. Seit der letzten Folge ist passiert, dass mein Buch offiziell ist.
Ja.
Es war schon offiziell, als die letzte Podcast-Folge online ging, aber an mir vorbei.
Das wusstest du noch nicht, dass es schon online ist.
Das wurde wohl gepostet, ohne dass mir jemand Bescheid gesagt hat. Ich habe ein Buch geschrieben für den Duden Verlag.
Heyho.
Lol. Es heißt Reden und Reden lassen und es kommt im September und man kann es jetzt schon vorbestellen. Und es ist der Versuch einer Schlichtung zwischen
die Sprache Leuten, geht kaputt.
Wie uns und Leuten, die finden, dass alles Mögliche, zum Beispiel Englisch, zum Beispiel die Jugend, zum Beispiel das Internet, zum Beispiel Gendern, die deutsche Sprache kaputt macht.
Und du hast eine neue Frisur.
Und ich habe eine neue Frisur. Auch das
ist passiert.
Ist passiert.
Bei mir ist nicht viel passiert. Aber das ist auch okay. Ich habe kein Buch für den Duden Verlag geschrieben. Aber falls der Duden Verlag Interesse hätte, ich kann...
Laura, I know you're watching.
Ich kann, über was kann ich erzählen? Ich denke mir was aus.
Diverses.
Ich kann über vieles reden. Für genug Geld, über alles.
Top.
Genau.
Captain parkt sich ein.
Dann fangen wir doch mal an.
Genau, ich habe auch gesagt, ich würde gern ganz kurz über die, ich würde gern anfangen, auch über die Hörbücher zu reden, ganz kurz, die ich gehört habe im letzten Monat, weil ich höre ja immer massiv viele Hörbücher und da sind auch gute Bücher dabei und ich finde es irgendwie weird, über die nicht zu reden. Ich habe im letzten Monat gehört, die Känguru-Rebellion, lustig, aber nicht so lustig wie die ersten Teile, meiner Meinung nach. Mhm. The Long Game, also der zweite Teil von Ilya und Shane.
Heated Rivalry Teil 2.
Ja, deutlich besser als der erste. Toll, ich kann die nächste Staffel von der Serie kaum erwarten, weil die, ja, alles, was ich im ersten Teil vermisst habe, ist da drin.
Ja, ich hatte sehr überlegt, du hast nämlich ja noch ganz viele andere Bücher, Gutscheine gefunden, ob wir da vielleicht nochmal 5 Euro für den zweiten Teil als E-Book raushauen.
Safe. Du willst es dringend lesen.
Ich glaube, ich will es lesen.
Ja.
Ich möchte es auf gar keinen Fall hören. Ich würde es gerne lesen.
Ja. Ja, ganz, ganz toll. Ich, die ich Männer nicht kannte, was es jetzt endlich auch auf Deutsch gibt, was du ja schon gelesen hast, kompletter Banger.
Toll.
Kompletter Banger, wo ich zu dir ja gesagt habe, so, ich weiß, das ganze Buch baut drauf auf, dass man nicht weiß, was passiert ist, aber es macht mich wahnsinnig, dass man nicht weiß, was passiert ist. Und dann habe ich gesagt, ich will die Autorin finden und sie fragen und du warst so, sie ist tot.
Schon lange.
Schwierig. Little Fires Everywhere gibt es da als Serie mit Reese Witherspoon. Fand ich nur so mittel. Ich glaube, es ist eher Drama, als es Thriller ist. Wird aber als Thriller irgendwie so.
Ja, ich hatte das auch eher so als Thriller im Kopf.
Ja, aber es ist eher Drama. Es ist eher so ein bisschen, es hat für mich so ein bisschen Desperate Housewives.
Ein Drama.
Es hat für mich so ein bisschen Desperate Housewives Vibes, okay, dass so jeder in der Straße versteckt irgendwo ist und so.
Okay.
Genau. Und dann habe ich heute noch fertig gehört My Friends von Fredrik Backmann. Wie alles von Fredrik Backmann, kompletter Banger. Sprachlich ganz, 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 ganz toll. Wirklich jeder zweite Satz ist so, dass du dir denkst, wow, wie passt alles, wie kommen alle diese Sätze aus einem cis-hetero-white-dude? Ich check's gar nicht. Aber ich bin ein riesen Fredrik Backmann-Fan. Und es geht ganz viel um Kunst.
Geil.
In My Friends und was Kunst alles macht. Und es geht um ein sehr berühmtes Gemälde, wo alle Leute sagen, das ist das und das. Und dann steht ein Teenager davor und ist so, ihr seid alle dumm. Das ist nicht, was da drauf ist.
Mm.
Das ist nicht, was dieses Bild ist. Niemand von euch checkt's. Ihr seid so dumm.
Geil.
Ja.
Top. Genau. Möchtest du mit deinen echten Büchern anfangen?
Can do.
Echten Büchern, jetzt werde ich gecancelt im Internet. Haptischen, physischen.
Denen, die ich wörtlich gelesen habe und nicht nur mit dem Ohr.
Yes.
Ich habe direkt nach unserer letzten Podcast-Aufzeichnung, an dem Tag war ich so ein bisschen emotional überfordert und mir ging es nicht ganz so gut.
Ich erinnere mich nicht mehr an den
und
Tag.
Und dann war ich so, also nicht die Folge mit unserem Gast, sondern die davor. Und da war ich so, ich muss jetzt irgendwas Nettes lesen, weil sonst, also heuli, sonst heuli einfach jetzt. Und dann habe ich gelesen How It All Ends von Emma Hansinger. Eine Graphic Novel, die übersetzt worden ist. Die ist, ich glaube, sie hat es auch gezeichnet.
Ist es Hansinger oder ist es Hunsinger?
Es ist Hansinger, es ist übersetzt.
Na gut.
Es ist hinten ein Blurb drauf von Alice Oseman, die Hardstopper geschrieben hat. Urkomisch, einfallsreich, klug und albern. Und es ist, das ist exakt, was ich braucht habe in diesem Moment. Das hat man so auf so eine halbe Stunde hat man das durchgelesen. Es geht um die Protagonistin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, die gesagt kriegt am letzten Schultag, dass sie eine Klasse überspringt und damit Schule wechseln muss.
Hm.
Obwohl sie gedacht hat, sie geht nur ein Jahr auf die Middle School, muss sie dann sofort auf die High School. Und sie ist komplett überfordert damit, dass sie auf die Highschool muss. Sie ist ein Jahr jünger als alle anderen. Mhm. Sie kennt niemanden. Und ihre große Schwester ist so ein bisschen so, Bruder, ich kann dir da auch nicht helfen.
Mhm.
So, sie zeichnet ihr so einen Gangplan, damit sie so grob weiß, wo sie hin muss. Aber sie ist einfach komplett überfordert, die arme Maus. Und es geht damit los, dass quasi gesagt wird, wenn man in die Sonne schaut und die Augen schließt, dann sieht man Rot. Und dieses Rot ist exakt das, was man sieht, finde ich. Das ist genau der Farbton.
Das ist ein bisschen dunkler, würde ich sagen.
Den man sieht, wenn man direkt in die Sonne schaut.
Ja.
Und quasi alles im Buch, was sie träumt, ist in diesem Rot.
Geil.
Und sie driftet natürlich während dem Unterricht oder so, sie driftet immer wieder ab. Und alles, was nicht echt ist, geht dann in dieses Rot über. Und es ist ganz, ganz toll. Es ist hilarious. Es ist so, so süß. Es ist ein bisschen gay.
Oh.
Es ist das Netteste aller Zeiten. Ich war ganz ergriffen. Ich fand es ganz, ganz toll. Vielen Dank, Rebecca von Carlsen, dass du mir das geschickt hast. Die schickt mir manchmal Sachen, die bei Carlsen rauskommen, wenn sie denkt,
du musst das lesen.
Die gefallen mir und sie hatte recht.
Lieb. Nein, legen wir die Bücher zur Seite. Danke.
Nein.
Sollen wir? Können wir. Mir ist gleich. Dann können wir so eine Repräsentation, was wir alles abgearbeitet haben. Ich habe als erstes gelesen in diesen letzten Wochen von Inga Hanker, schätze ich, wird sie ausgesprochen, Little Hollywood. Disclaimer, ich habe auf Instagram eine bezahlte Kooperation zu diesem Buch gemacht. Die Meinung war auch da nicht gestellt, aber dieses Segment im Podcast ist nicht gesponsert. Da haben alle Bescheid wissen.
Also, völliger Scheiß, nein.
Shredded to pieces. Nein, wirklich nicht. Es ist mega sweet. Es ist mega sweet. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Wirklich Namen und ich. Leo heißt sie, oder? Herbe Enttäuschung, Strafanzeige statt mit Olli. Ja, Leo. Doch, ich hatte recht. Ich war so, wieso ist dein Name erst in der siebten Zeile? Leo ist kurz vor, beziehungsweise während der Abi-Phase und kurz vor so großen Entscheidungen, wo geht's fürs Studium hin, was macht sie mit ihrem Leben, was will sie machen, etc. Und hat so ein bisschen Boys-Drama, weil da der Olli ist und mit dem hat sie geküsst und irgendwie sind sie auch befreundet und irgendwie ist es weird und ihre Mutter und sie haben ein angespanntes Verhältnis. Ihr Vater ist schon länger nicht mehr im Bilde, war auch gewalttätig, also es geht auch so sehr viel um so eher dollere Themen innerhalb so von Familien und dass sie eben sehr früh sehr erwachsen werden musste, weil ihre Mutter halt ganz oft einfach nicht aufstehen kann wegen Kopfschmerzen, wo man nicht so ganz weiß, ist es Migräne, ist es Depression, ist es beides. Und ihr Zufluchtsort innerhalb dieser Sommerzeit, also es sind nicht wirklich Sommerferien, sondern halt auch während der Prüfungen, aber ich finde, das ist ja, also wenn ich an meine Abi-Zeit zurückdenke, so die Zeit zwischen den Prüfungen war fast wie Ferien.
Ja.
Man hat halt noch so ein bisschen gelernt, aber man hatte keine Schule mehr.
Ja.
Und ihr Zufluchtsort wird die Videothek in der Stadt, was ich ganz toll finde. Ich bin ein Ticken zu jung, um noch so Videotheken im so kompletten mitzubekommen zu
Wirklich?
Haben.
Wirklich?
Also ich erinnere mich, dass ich mit meinen Eltern so ein-, zweimal da war.
Mhm.
Aber ich bin nie selbst irgendwie in die Videothek und habe
Ich habe nur eine Karte gehabt in der Videothek. Ich bin drei Jahre älter als du.
Ach, ich finde das wirklich, also Videotheken, ich weiß, auch wenn ich es nicht so wirklich aktiv mitgemacht habe.
Das Geilste war, ich habe da mal was ausgeliehen und dann haben die zugemacht.
Ha!
Und dann habe ich diese DVD einfach behalten können.
Das ist deine.
Ja.
Wahnsinnig
Ratatouille.
Zurück. Geil. Oh. Gut aber auch. Ja, also irgendwie Videotheken geben mir so Nostalgie. Ich bin ja auch, ich mag auch Filme einfach sehr gerne. Und so diese, ich glaube, diese Mischung aus Nostalgie hat mir einfach als Setting sehr gut gefallen. Mhm. Genau. Und in der Videothek leiht sie schon die ganze Zeit sehr viele Filme aus und da arbeitet Jo. Und mit dem, da nähert sie sich dann an und dann merken sie, ah, da ist eine Person, die mich irgendwie auf eine besondere Art und Weise versteht. Es ist einfach, es ist sehr sweet, es ist sehr fürs Herz. Einerseits, weil es so diese Leichtigkeit dieser Jugendtage mit sich bringt, aber halt auch so die Schwere von so Zukunftsentscheidungen und eben auch dieser Familiendynamik.
Das Cover ist ganz toll.
Ja, und das alles so gepaart mit diesem so 90er-Film-Videothek-Setting fand ich einfach ganz toll. Das ist wirklich einfach gut, gut, macht Spaß.
Gut diese.
Gut diese.
Dann geht's bei mir weiter mit Disney Villains.
Ganz hinten.
Die schönste im ganzen Land. Das ist eine ganze Reihe. Ich weiß von 5, die es gibt, wo Vorgeschichten von Disney-Bösewichten erzählt werden. Und ihr müsst wissen, ich bin ein Backstory-Hooligan. Ich liebe es. Ich habe diverse Poetry Slam Texte drüber geschrieben, wo ich so, ich habe einen über den Froschkönig, wo ich so die Vorgeschichte, wie der überhaupt zum Frosch geworden ist, erzähle und so. Ich liebe Wicked dafür, dass es eine Vorgeschichte ist, die die Story an sich nicht verändert, aber den ganzen Blick auf die Story. Toll, 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 toll. Und dann war ich so, ah, ich habe mir das also richtig aufkommen und dann habe ich es angefangen zu lesen. Was ein Bullshit. Was ein fucking Bullshit, ich war so sauer. Diese Reihe hätte alles sein können, was sie jemals wollt. Die Story ist so schlecht. Die Figuren sind so schlecht. Sie haben null Dimension. Mhm. Und was mir am aller wütendsten macht, ist, dass dieses Buch soll ja erklären, hey, die böse Königin aus Schneewittchen, die ist nicht einfach evil. Niemand ist einfach evil. Mhm. Da ist was passiert und das hat sie dazu gebracht, dass sie Dinge tut, die böse sind, aber niemand ist ja einfach böse. Und dann wird erklärt, dass sie böse ist, weil es 3 Schwestern gibt, die evil sind und sie einfach auch evil machen. Das ist die Erklärung. Und wir sind wirklich, das habe ich noch nie gehabt, wir sind beim Lesen, sind mir 3-4 Versionen von der Story eingefallen, wie man das cooler machen kann. Es macht mich wahnsinnig. Es hat mich so sauer gemacht, dass ich die anderen 4 aus der Reihe aussortiert habe. Und das wird nicht in meinem Bücherregal stehen, sondern ich werde das auch aussortieren. Ich habe das auch schon auf Instagram gepostet, dass ich da wahnsinnig wütend war. Und ganz viele von euch haben mir beigepflichtet und haben gesagt, ja, die sind leider komplett
I'm so sorry.
Schrott. Vielleicht ist das auch der Grund, warum von... Und an der Seite nicht mal der Name von der Autorin draufsteht.
Ah, stimmt. KI.
Vielleicht.
KI.
Ich glaube, es ist vor KI, aber... Ich
möchte Kaisen jetzt nichts vorwerfen.
Ja.
Könnt ihr es glauben? Ich habe diesen Monat 2 Sachbücher gelesen.
Jesus.
Irre.
I don't know when that happened.
Es ist ein erzählerisches Sachbuch, muss man dazu sagen. Aber
es
trotzdem,
ist ein Sachbuch.
Es ist ein Sachbuch. Und zwar habe ich, das können wir uns nicht leisten, von Miriam Davutwandi gelesen. Ich hatte die große Ehre, Miriam auf einem Panel zu moderieren für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo es darum ging, also rund um das Thema über Klasse schreiben. Und da hat sie eben sehr viel von diesem Buch erzählt. Es war kurz vor Erscheinungstermin und ich hatte es dann also dementsprechend noch nicht lesen können für die Panelvorbereitung, wollte es aber ganz dringend lesen, weil ich sehr viele ihrer Gedanken sehr klug fand und bin sehr froh, dass ich es gelesen habe.
Kashmiri auf Instagram,
exakt,
oder?
Exakt. Hat ganz viel für Kosmos.
Gibt's beides.
Hat einen Podcast namens Danke Gut und hat so sehr viel im Bereich so Rap und Journalismus und so gemacht. Einfach eine sehr, sehr coole Socke und in
ikonisches Cover, Kinderfoto von ihr.
In diesem erzählerischen Sachbuch, weil ich sie dann irgendwie, ich habe sie dann in der Panelvorbereitung gefragt und war so, was genau ist dein Buch? Also ist es Sachbuch, ist es Autobiografie, ist es eine Mischung aus beidem? Und sie war so, laut Verlag ist es ein erzählerisches Sachbuch. Und ich war so, ei, locken wir so ein.
Erzählerische Sachbücher sind alle Sachbücher, die nicht zu 100%
trocken sind.
In akademischer Sprache.
Ja.
Also meine 2 Sachbücher zum Beispiel sind auch erzählende Sachbücher, obwohl die mit mir persönlich, mit meiner Geschichte gar nichts zu tun haben.
Ich würde sagen, das ist nochmal sehr ein autobiografisch erzählerisches Sachbuch.
Ja.
Also es geht sehr doll um ihr Aufwachsen, wie sie mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen ist, wie es war, eben in so, in diese Häuserblöcken groß zu werden, wie es in Rumänien war, wo da so die Unterschiede waren, weil in Rumänien halt eben gefühlt alle arm waren und wie dann die Erfahrung war, in so einer baden-württembergischen Kleinstadt groß zu werden und da halt eben nicht alle arm waren in der Klasse, sondern sie halt mit die Einzige. Es geht sehr viel auch um Armut und mentale Gesundheit, was auch so ein bisschen ihr Steckenpferd ist, mit sehr, sehr spannenden, ja nicht Thesen, aber sehr, sehr spannenden Blickpunkten, Perspektiven auf das Thema. Einblicken, ja. Und wir hatten auf dem Panel auch sehr viel drüber geredet, so wer sollte über Armut schreiben, wer kann über Armut schreiben, wer sollte über Armut lesen. Und sie meinte so,
Caroline,
ja, da hatten wir so ein bisschen Drama. Drüber. Dass halt, also natürlich die Kritik bei 22 Bahnen ja sehr viel war, dass es so eine romantisierte Darstellung von Armut ist und ob das dann so, so passend ist. Und sie meinte dann auch, sie hat jetzt nichts dagegen, dass Leute über Armut schreiben. Aber sie findet es einerseits natürlich schon wichtig, dass halt auch tatsächlich aus betroffenen Perspektive dieses Thema beleuchtet, erzählt wird. Und dass sie schon auch bewusst ist, dass für, was ist es, Buch für 18 Euro, dass das jetzt nicht die Leute lesen werden, die dieselbe Erfahrung wie sie gemacht haben oder halt, beziehungsweise die vielleicht schon, weil die es rausgeschafft haben, in Anführungszeichen. Aber so Leute wie ihre Eltern zum Beispiel würden nie im Leben dieses Buch kaufen können, weil 18 Euro einfach sehr viel ist und dann was lesen wollen, was ihr eigenes Leben irgendwie behandelt, weil sie, halt Eskapismus eher ein Bedürfnis ist. Deswegen meinte sie, für sie passt es total, eben halt Bücher über Armut zu schreiben für Menschen, die nicht von Armut betroffen sind, um das Thema denen näher zu bringen. Und ich finde, das schafft dieses Buch wirklich sehr, sehr, sehr gut, auch an so kleinen Sachen, an so kleinen Erinnerungen vom Aufwachsen eben festzumachen. Wie ist es, wie fühlt es sich an, arm zu sein und arm aufzuwachsen.
Das wird der Captain die Bücher bumsen, weil er immer wieder so nach vorne
geht. Ja, ich glaube, er parkt sich jetzt da ein.
Das ist Meta-Ernst,
so Captain. Das ist Meta-Ernst.
Natürlich auf den kleinen.
Okay, das ist sogar am aber Captain zu so unbequem.
Hol doch mal das, dann legen wir das da oben drauf. Dann kannst du dich da drauf. Nee, warte. So hier.
Naja.
Guck mal, Captain. Hüpf da doch mal drauf.
Oh Gott.
Ja, es ist nicht ganz stabil, aber ich glaube.
Wieso? Aber jetzt, wenn wir die Bücher nacheinander weggenimmern, gibt er irgendwann wie so ein Jenga-Turm.
Ja. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Also es ist wenig, also es sind auch viele Fakten drin, aber es ist schon sehr, sehr stark autobiografisch. Ich glaube, das muss man wissen, aber so mit Fakten untermauert. Und ich finde, es liest sich trotz der Schwere der Themen sehr, sehr, sehr gut, weil es einfach sehr zugänglich geschrieben ist. Kann ich sehr empfehlen. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen.
Nice. Auch sehr zugänglich geschrieben ist Paddington von Michael Bond. Wir sind ja Paddington, der Film, Ultras, die Filme, vor allem der zweite. Und als wir das letzte Mal in London waren, habe ich gesagt, es ist eigentlich eine Schande, dass ich dieses Buch noch nie gelesen habe. Ja. Wie kann das eigentlich sein? Es war für mich wirklich crazy, wie wenig das Buch zu tun hat mit irgendwas aus den Filmen. Also keine einzige, das ist so sehr anekdotisch. Also es ist so, Paddington geht zum Einkaufen, Paddington geht ins Theater, Paddington geht ins Zoo. Keine einzige Anekdote ist in einem der Filme. Keine.
Vielleicht ist es auch ein verlagsrechtliches Thema gewesen.
Ja. Also es gibt natürlich Paddington, es gibt die Browns, es gibt auch die Kinder. Die Browns sind im Buch dick. Wundert exakt niemanden, dass die im Film nicht dick sind. Es gibt auch Mr. Curry, der so ein bisschen shady unterwegs ist. Aber es ist ein Buch aus den 50er, deswegen sind natürlich alle nett. Ja, natürlich sind alle lieb.
Es ist ja auch ein Kinderbuch.
Es ist ein Kinderbuch, genau. Aber also, es ist eben nicht so, dass Judy dann kommt und sagt, oh, du bist so peinlich. Sondern natürlich sind Judy und Jonathan wahnsinnig nett zu Paddington und so weiter. Mein Lieblingssatz aus dem ganzen Buch ist, dass sie eben ankommen mit Paddington zu Hause und dann ist da die Mrs. Bird, die Haushälterin. Und dann sagt sie, oh mein Gott, du bist ein Bär. Von wo bist du? Und er ist so, Darkest Peru. Und dann sagt sie, oh, you must love Marmalade. Weil sie weiß das einfach,
natürlich,
dass Bären aus dem dunkelsten Peru Marmelade lieben.
Sie ist eine gute Haushälterin. Sie weiß Bescheid über die Leute, die in ihrem Haus ein- und ausgehen und über die Vorlieben. Logisch. Und das ist natürlich das Süßeste auf der ganzen weiten Welt. Wo ich mich wirklich betrogen gefühlt habe, ist, dass Paddington in einem Großteil des Buches den Hut nicht aufhat, sondern eine grüne Bommelmütze.
Auch so süß.
Und dass da auch kein Sandwich drunter ist.
Skandal.
Da war ich kurz so, Hashtag not my Paddington. Aber es ist natürlich wahnsinnig nett. Es ist natürlich ultra süß. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen die Backstory wissen.
Wie die Backstory von Schneewittchens böser Dings.
Genau.
Nur, dass es besser lief. Ich habe ebenfalls gelesen, Stadt aus dem Fenster zu schauen, von Anna-Katharina Scheidemantel.
Das Buch mit dem schönsten Cover EU-West.
Wirklich, es ist so unfassbar pretty. Das wurde mir lieberweise zugeschickt vom Pola Verlag. Danke dafür. Es ist wirklich, es ist das schönste Cover. Es ist, ich bin perplex einfach. Wie schön darf etwas. Und der Inhalt passt einfach perfekt zum Äußeren. Es ist eine so sweete Geschichte. Das erste Kapitel beginnt damit, dass die Protagonistin wirklich jedes Mal Sophie im Büro bei ihrem Job sitzt und Zahlen in Excel-Tabellen einträgt und sich denkt, was zur Hölle mache ich hier? Und dann auf eBay Kleinanzeigen ein Haus kauft in Brandenburg.
Geil.
Und zwar für einen spottbilligen Preis. Und
weil es ist Brandenburg.
Weil es ist, ja, weil sie sich auch nichts anderes leisten kann. Ja. Also sie ist frisch aus dem Studium und arbeitet da, also sie kann sich nicht, ich glaube, irgendwie 2500 Euro oder so.
Ach
nix.
So, crazy.
Nix. Und dann fährt sie da einfach hin. Also sie kündigt, ich glaube, es ist ein Praktikum oder ein Job, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber auf jeden Fall nichts super Festes. Und sie fährt einfach. Sie fährt an diesem Tag noch los nach Brandenburg.
Bitches, I'm out.
Hat am nächsten Tag die Schlüsselübergabe und merkt dann, oh, dieses Haus ist ein bisschen eine Ruine. Also an einer Stelle ist das Dach eingefallen und es wächst ein Baum. Also es liegt so ein Baum im Wohnzimmer. Hoppala, das hatte ich jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm. Hier ist kein Strom, hier ist kein WLAN. Was mache ich? Und der Besitzer, der ihr das Haus verkauft hat, ist auch so ein bisschen irritiert davon, dass sie da so auftaucht mit so einem Schlafsack und ist so, ah, du willst hier wohnen. Die ist bewusst, dass das eine Ruine ist. Nein, okay, also lass ihn nicht stören. Und also wirklich, wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre, ich wäre 15.000 Mal schon, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Ich wäre gar nicht erst in die Situation gekommen, ein Haus für 2.500 Euro zu kaufen und am selben Tag noch loszufahren. Hätte ich einfach nicht gemacht. Aber umso schöner war es.
Sock bloß. Ja. Sock bloß, Lena.
Wirklich meilenweit entfernt von meiner Lebensrealität. Aber umso schöner war es, so diese Illusion, diesen Traum, diesen Größenwahn vielleicht auch durch sie zu leben. Und sie macht sich da irgendwie gemütlich. Mhm. Also so, sie besorgt sich dann einen Job. Sie hat natürlich auch nur ein Fahrrad. Also so, sie fährt dann halt regelmäßig in den Baumarkt, aber muss halt 15.000 Mal fahren, weil sie hat kein Auto. Und beginnt dann halt so Raum für Raum irgendwie so ein bisschen dieses Haus zu renovieren, gräbt den Garten um, pflanzt dann Kartoffeln an und erzählt einfach ganz lange niemandem, dass sie das gemacht hat, weil sie Angst hat, dass die Leute reagieren mit, was zur Hölle machst du da, komm sofort nach Hause.
Ah, you stupid.
Was die Schwester dann auch tatsächlich tut. Aber irgendwie macht sie sich gemütlich und irgendwie klappt es halt auch. Und es war einfach schön. Es geht so sehr viel um so dieses Entschleunigte und so dieses, was will man eigentlich im Leben? Also möchte sie Karriere machen oder reicht ihr das? Und es hat sich so ein bisschen so Bullabü oder so wilde Hühner-Feeling irgendwie. Mhm. Ich fand es ganz toll. Ich habe es auf einer Zugfahrt gelesen, dann bin ich vom Bahnhof nach Hause gefahren und über meinen Weg sind so Hasen gehoppelt. Ich war so, wow.
It's a sign.
Wirklich. Ganz, ganz toll. Also wenn man so Cottagecore-Sachen mag, ist das, glaube ich, das perfekte Buch. Und so für Sommer, Frühling, glaube ich, auch top, so wenn man so das Gefühl hat, das Leben entschleunigt so ein bisschen gerade. Nicht, dass Winter jetzt so stressig wäre, aber ich finde so ein Samstag in der Frühlingssonne.
Ja, man hatte die Tagesanlänge.
Ja.
Und das Gefühl hat man. Also ja. Es ist nicht so um 5 dunkel und ja. Man bleibt zu Hause, sondern so. Ihr habt letztens Show gespielt und weil Sonntag war, ging es um 18 Uhr schon los. A dream. Und wir sind dann quasi, wir waren um 8 wieder unterwegs nach Hause.
Und es war noch hell.
Kannst du es fassen? Es ist nur hell und wir sind auf dem Weg nach Hause. Toll.
Ich meine, allein, dass wir diesen Podcast aufnehmen und es ist noch hell draußen, weil das ist das letzte Mal passiert.
Stimmt.
Loco.
Das ist ja im Sommer. Ich habe gelesen The Dead Husband Cookbook.
A Recipe for Murder.
Das habe ich gekauft in London, in dem süßesten kleinen Buchladen jemals, wo die dann noch eine Aktion gehabt haben, dass man pro Buch, das man kauft, ein Heißgetränk kriegt. Stimmt. Und dann haben wir gesagt, oh nein, wir haben jetzt in 5 Minuten reserviert zum Mittagessen. Und sie war so, keine Ahnung, kommt's danach?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Kein Problem.
Kein Problem.
Kommst dann nach einfach, Name. Ich bin den ganzen Doktor. Und dann haben wir dann noch wie nur heiße Schokolade gekriegt.
Aber nicht nachträglich. Wir haben nochmal 2 Bücher gekauft und nur 2 Getränke gekriegt, möchte ich kurz anmerken. Also das Buch, das du vorher gekauft hast, hat nicht gezählt.
Ja, weil der Rest keins wollte. Wir hätten so einen gekriegt.
Ja, ja. Nun gut. Ich nehme es zurück. Buchhändlerin, hast wieder meinen Respekt.
Falls du zuhörst. Buchhändlerin aus London,
Hello.
Die kein Deutsch kann.
Greetings from Regensburg. Thanks for the hot chocolate.
Beziehungsweise, was war es bei mir? Ein Moccacino.
Ja.
Oh, der war auch wirklich. Ja. Lüsi und Christoph wollten nichts.
Stimmt, dann war das das.
Ja. Ich habe dieses Buch, ich habe davon nichts gehört und.
Nicht?
Nee. Und habe dann aber danach, als ich es gekauft habe, wahnsinnig viele TikToks angezeigt gekriegt, wo Leute gesagt haben, das ist mega der Banger und das ist ultra geil. Und ich kann mich nur anschließen. Die Prämisse ist so ein bisschen ähnlich wie bei The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Nämlich gibt es eine Köchin, die ist sehr, sehr berühmt. Ich glaube, sie heißt Maria. Weil sie ist eine Köchin. Natürlich heißt sie Maria. Oh mein Gott, hinten steht sogar drauf,
Knives Out meets The Seven Husbands of Evelyn Hugo.
Egal. Es gibt diese berühmte Köchin, von der gemunkelt wird, sie hat ihren Ehemann umgebracht, von der manche munkeln, ihr Ehemann ist die Geheimzutat, die sie zum Schluss immer so reinstreut.
Also die Asche, oder wie?
Sie hat so eine Geheimzutat in so einer blauen Dose, wo sie quasi zum Schluss immer sagt, und das tue ich jetzt noch drüber. Geheimzutat ist für jeden was anderes, ich verrate nicht, was meins ist. So.
Okay, Hannibal Lecter.
Genau, also es gibt Leute, die sagen, sie streut einfach ihren Ehemann darüber. Der Ehemann ist verschwunden, man weiß nicht, was mit ihm passiert ist.
Crazy.
Und die hat jetzt beschlossen, sie will Memoiren rausgeben. Und zwar nur, wenn sie mit dieser einen Lektorin zusammenarbeitet. Und nur, wenn die Lektorin zu ihr ins Haus kommt und es bei ihr vor Ort liest. Es wird keine digitalen Dateien geben von diesem Ding. Es gibt nur dieses eine Manuskript und nur sie darf das lesen.
Das ist auch ein bisschen wie Butter. Das hast du nicht gelesen.
Ja.
Aber das ist ja auch das, Klammer auf, Serien, Fragezeichen, Klammer zu, Mörderin im Gefängnis sitzt, die aber sehr gerne isst.
Mhm.
Also die kocht nicht, sie isst einfach sehr gerne. Und dann versucht eine Journalistin mit ihr zu sprechen, indem sie nur über Essen reden und über Kochen und über Rezepte.
Geil.
So, also ähnliche Thematik mit so Mord und Kochen.
Genau, und es ist auch die Story in der Story. Also wir haben einmal diese Lektorin, die auf dieses Familienanwesen fährt, wo ihr das Handy abgenommen wird, wo random das WLAN immer ausgeschalten wird, wo jemand kommt und sagt, ja, ich kümmere mich um dein Auto. Und das wird dann so eingeparkt, dass sie da nicht raus kann. Und es ist so alles sehr unangenehm.
Sketchy.
Alles an irgendwie sketchy, alles an irgendwie. Da wohnen auch die Kinder von dieser Köchin und das Enkelkind und irgendwie der Bruder und so und alle sind da irgendwie am Start. Und dann haben wir die einzelnen Kapitel, die die Lektorin einzeln vor die Tür gelegt kriegt, wo eben erzählt wird, was die Vorgeschichte ist von dieser Köchin. Und am Ende von jedem Kapitel von der Köchin sind Rezepte, tatsächlich echte Rezepte, die auch wirklich, wirklich lecker klingen, to be honest.
Müsste man wirklich mal nachkochen, auch um zu gucken, ob die Mengenangaben stimmen.
Ja, und da steht dann heute drin, ich nehme mir eins von ganz vom Anfang.
Dass kein Spoiler dabei ist.
Genau, also die heißen dann, ja okay, also ich mache jetzt mal ein erfundenes Szenario, das ist in diesem Buch nicht drin, aber irgendwie so, Bolognese für, wenn dein Kind krank ist.
Mhm.
So, also es ist so immer an...
Situationsbezogen.
Genau. Es ist einmal das Essen, das sie isst in diesem Kapitel, aber es ist auch, es steht dann im Titel von dem Rezept, was ich ganz, ganz toll finde. Ich bin da wirklich durchgerauscht. Ich habe das, glaube ich, bis 2 Uhr morgens fertig gelesen. Du hast schon geschlafen neben mir. Ich wollte es ganz dringend fertig haben. Ich finde es ganz, 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 ganz toll. Ich bin ein riesengroßer Fan. Es hat allen Spaß gemacht, das zu lesen. Everything I want in a book. Natürlich habe ich den Plot-Twist kommen sehen, aber
nicht so doll.
Nicht sehr lang. Also ich habe schon so Ahnung gehabt, aber so richtig gewusst habe ich es dann erst, glaube ich, an der Stelle, wo die Autorin mit Absicht einen Hint gedroppt hat, bei dem, was sie denken soll. Ah, okay.
Ach so.
Genau.
Ah, interesting. Ich habe diesen Monat noch gelesen Vienna Falling von Fabian Navarro.
Ey.
Manche werden es vielleicht aus der letzten Folge kennen, als Theresa lang und breit darüber geredet
hat.
Denn wir haben es für unseren kleinen privaten Buchclub mit Ida und Lisa gelesen.
LG.
Und ich fand es auch ganz großartig. Ich glaube, ich bin nicht so ein Riesen-Hooligan überzeugt wie du. You. Aber ich finde es trotzdem sehr, 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 sehr gut. Für die, die die letzte Monatsfolge nicht gehört haben.
How dare you?
Es geht um zwei deutsche Touris, die in Wien sind. Und dann tut sich auf einmal vor dem Stephansdom ein Spalt auf. Und Jürgen, der Familienvater dieses Touri-Pärchens, fällt in den Spalt und ist dann erstmal weg. Und Renate ist verzweifelt, denn Jürgen hat die Schlüsselkarte fürs Hotel, unter anderem, und ist halt in diesem Spalt.
Und niemand kümmert sich.
Es ist so ganz viel Bürokratie, mit der sie sich irgendwie rumschlagen muss. Und sie ist so,
ich habe mich von meinem Ehemann entfernt. Niemand kümmert sich.
Ah, da ist er ja. Und irgendwie ist sie halt so, ja, was soll jetzt die Scheiße? Jetzt ist der ganze Urlaub kaputt. Wieso musste dieser Blödkopfmann auch so da in diesen Spalt fallen?
Weil er immer vorausläuft.
In seiner dummen Regenjacke. Boah. Also irgendwie, sie haben jetzt auch keine glückliche Ehe, die beiden. Also es ist so ein bisschen, man weiß auch nicht so ganz, will sie ihn zurück oder will sie einfach das machen, weil man muss halt irgendwie. Also hat sie so das Gefühl, sie muss ihn retten oder will sie tatsächlich wieder Zeit mit ihm verbringen? Who knows? Und was ich irgendwie sehr spannend finde auf dem Klappentext, ist so nur dieses Szenario.
Mhm.
Aber was halt gleichzeitig mit dieser Spaltöffnung passiert, dass so Tote wieder auferstehen. Es geht ganz viel um den Geisterjäger, der irgendwie so ein bisschen, also nicht
so
ganz
Leute.
Geisterjäger ist, aber halt dann irgendwann Geisterjäger werden muss, weil halt Tote wieder auferstehen.
Also das haben so Leute aus dem 15. Jahrhundert. Und die sind dann so,
Hallo, ich bin wieder im Leben und überfordert. Was ist das alles hier? Und das finde ich irgendwie sehr spannend, dass das überhaupt nicht auf dem Klappentext drauf ist, weil schon ein sehr großer, also dieses Übernatürliche ist ein sehr großer Teil des Romans, was, glaube ich, manche total geil finden und manche total scheiße.
Ja.
Und wir denken, hätte ich, glaube ich, auf das Buch gepackt, aber egal. Ich finde es sehr geil. Es traut sich was, es ist mutig, es ist innovativ, es macht Dinge, wo man sich denkt, das ist loco, aber irgendwie auch geil, dass es jetzt gerade passiert. Du meintest ja schon, es gibt so sehr viele Kapitel, die einfach nur Mailverläufe sind oder Einträge in einem Rezeptforum oder SMS und so. Also so Text, Dialog, Handlung, aber halt nicht in Form von Prosa. Was ich einerseits sehr kurzweilig finde, man kann so zwischendrin einmal so, hat man so schnell noch was weggelesen. Andererseits macht es irgendwie auch so ein bisschen, ja, 3D, weil man halt die Charaktere auch noch auf anderen Kommunikationswegen irgendwie kennenlernt. Und untereinander sind sehr viele Charaktere auch connected. Und das lernt man dann erst so durch E-Mails und SMS und so. Das finde ich irgendwie ein sehr sweetes Detail. Ja, sehr lustig.
Ja.
Wirklich sehr lustig. Und einfach, also ich habe, glaube ich, noch nichts gelesen, was so in die Richtung geht.
Ja.
Und das finde ich immer geil.
Das einzige andere, was mir einfällt, tatsächlich dieses Berlin-Alexanderplatz.
Ja, aber es ist von der Story auch so.
Nee, ja, aber literarisch.
Ja, ja, voll. Aber ich meine jetzt, glaube ich, auch vor allem, also die Mischung aus die Mischung aus Form und Inhalt. Also, dass der Inhalt einfach freidreht, was ich geil finde.
Ja.
Und dass aber auch die Form sich nicht irgendwie so in so ein Roman-Ding pressen lässt, sondern sagt, ich mache, was ich möchte.
Ich habe es einer Freundin sehr dringend empfohlen, die das dann bestellt hat, und dann hat die Verkäuferin das eingegeben, damit sie es bestellen kann, und war so, oh mein Gott, das klingt ja mega spannend. Und ich war so, ja, du musst es lesen. Du musst es lesen.
Ja. Wir sind dicke mit unserer Buchhändlerin.
Kurze Zeit später hat sie mich so in so eine Ecke gedrängt und war so, hast du hier The Driver gelesen? Und ich war so, ja. Und sie war so, kannst du bitte mit mir drüber reden, weil niemand hier drin hat das gelesen. Ich kann nicht random Kundschaft fragen, ob sie Heated Rivalry gelesen
hat. Hey, habt ihr den neuesten Schwulen-Porno gelesen?
Und dann war ich so, ich hab's gelesen, ich hab's gesehen, die Serie ist besser als der Film und der zweite Teil ist besser als der erste. Und
die Serie
so,
ist besser als der Film?
Die Serie ist besser als das Buch und der zweite Teil ist besser als der erste. Sie war so, ja, danke, toll,
da fertig. Da ist sich das Internet, glaube ich, aber auch einig, dass das die richtige,
ja.
So, jetzt langsam können wir kippen.
Jetzt wird's langsam dünn auf unserem Dings. Ich habe nur zwischendurch, weil ich so viele neue Bücher gelesen habe, immer zwischendurch erlaubt, kurz ein Kinderbuch dazwischen zu schieben, dass man schnell lesen kann. Und weil mein Buch ist im Wohnzimmer gelegen, aber im Wohnzimmer war gerade besetzt. Deswegen habe ich mir das kurz genommen, dass ich das im Arbeitszimmer fertig lesen kann. Ich habe gelesen, Maggie Müller ermittelt ein ganz furchterregender Fall.
Mit S, weil ganz.
Hat mir gar nichts gegeben. Also ich bin ja normalerweise riesengroßer Fan von
Furchterregend, langweilig.
Nein, ich bin normalerweise ja riesengroßer Fan von Kinderbüchern, wenn die Sprache irgendwie, ich fand die Sprache nicht toll, ich fand die Geschichte ergibt gar keinen Sinn, ich fand die Protagonistin mega unangenehm und nervig. Also ich check null, für wen das ist. Ja. Also ich kann es einfach nicht empfehlen. Es ist halt, diese Maggie Müller ist halt so slightly autistic coded und
so. Und die findest du nervig? So.
Ja.
Therese Reichel hasst autistische Menschen.
Ja. Sie ist einfach eine massive Besserwisserin und so. Und dann gibt es diese Autorin, die ist bei ihr an der Schule und die ruft dann bei ihr und sagt, hey, meine Gänse sind gestohlen worden, aber ich kann damit nicht zur Polizei, weil Gänse sind in der Siedlung gar nicht erlaubt. Mhm. Und deswegen musst du jetzt bei mir einziehen in die Ferien.
Ja, gut.
Und rausfinden, wer diese Gänse gestohlen hat.
Das ist ja bei den drei Fragezeichen genauso. Das ist ja bei allen Kinderdetektivgeschichten so, dass die dann vor Ort ermitteln und man ist so, where the fuck are your parents?
Ja, aber sie ist dann nur so, ja, und dann sage ich einfach meiner Mama, ich schlafe bei einer Freundin und dann it's gonna be fine. Also, eine erwachsene Frau ruft eine 12-Jährige an.
Ja, das ist bei den drei Fragezeichen genauso.
Ja, I don't know. Hat mir nichts gegeben.
Ist doch für Kinder wurscht, ob das Sinn ergibt.
I know, es hat mir nichts gegeben.
Das zweite Sachbuch, das ich diesen Monat gelesen habe, ist Brutal fragile Typen von Ole Liebel. Disclaimer, auch hier habe ich auf Instagram eine bezahlte Zusammenarbeit gemacht. Auch da war meine Meinung und hier ist meine Meinung nochmal mehr meine Meinung. Ich kriege dafür nur kein Geld. Hey ho. Genau, es gibt ja viele Diskussionen über Männlichkeit, würde ich sagen. Es gab dann auch viele Diskussionen über Männlichkeit in den Kommentaren unter meinem Reel, weil ich es gewagt habe zu sagen, Männer sind überfordert. Und dieser Generalverdacht, wie einer im Kommentar, Zitat, dieser Generalverdacht.
Also ich nicht.
Hat ganz viel missfallen. Ja, einer hat tatsächlich kommentiert und war so, also ich fühle mich nicht überfordert. Und ich war so, schön für dich. Und er war so, ja, deswegen, also das kannst du nicht so sagen, dass alle Männer überfordert sind. Und ich war so, möchtest du mich jetzt wirklich not all men are überforderten? Also sorry, naja, anyhow. Manche Männer sind in der heutigen Zeit überfordert, weil sie nicht ganz wissen, wie ihre Rolle im Feminismus sein kann, wie ihre Rolle in einem patriarchalen System sein kann. Also wie sie Mann sein können, wie sie männlich sein können, ohne dass sie eben unterdrücken. It's complicated. Ja. Ich wüsste, glaube ich, auch nicht immer wie. Siehe Fragen Rassismus. Also so, auch da sind viele weiße Menschen überfordert, inklusive mir. Ich versuche natürlich, bestmöglich antirassistisch zu handeln, zu leben, etc. Gelingt es mir immer? I don't know.
Ja.
So, es ist einfach kompliziert, wenn man in einem System, das Eigenschaften von einem zum Unterdrücker macht, ist jetzt sehr weird ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, halt eben als in der Unterdrückermehrheit ist oder in der Unterdrückergesellschaftspersonengruppe und da irgendwie ausbrechen möchte, aber gleichzeitig natürlich die gesellschaftlichen Umstände das erschweren.
Und dann so, wie laut ist man, wie outspoken ist man, wie trägt man das nach außen, wie viel Platz nimmt man ein, wie viel Platz, so man will ja nicht, dass nur Betroffene über das reden, aber wie viel Platz ist dann unserer einzunehmen und so weiter und so
fort. Und also das ist jetzt kein Ole Liebel macht Awareness-Talk für Männer-Buch. Also es geht jetzt nicht so darum, wie kann ich im feministischen Lesekreis mich als Mann positionieren. Das ist es nicht. Aber ich würde sagen, Bücher über Männlichkeit aus einer männlichen Perspektive, auch wenn Ole Liebel sich, soweit ich weiß, als irgendwie genderqueer versteht, aus einer männlich sozialisierten Perspektive ist vielleicht das bessere Wort, finde ich es einfach eine sehr wichtige Perspektive, die vielleicht Männer auch nochmal leichter mitnehmen kann. Da denke ich, Ole Liebel im Aufwachsen Momente hatte, wo man eben mit dieser Frage von, was ist Männlichkeit für mich und wie möchte ich Männlichkeit für mich als damals noch Mann, schätze ich, definieren. Und ich fand ein Zitat darin sehr klug. Einen Moment, finde ich das? Ja. Dieser Satz von Simone de Beauvoir, dass man nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht wird, sagt Ole Liebe, so müssen wir auf der Gegenseite festhalten, dass man auch nicht als Mann geboren wird, aber sich selbst zum Mann zu machen hat.
Oh.
Und das fand ich sehr klug und darum geht es halt eben sehr viel. Also was sind so die Erwartungshaltungen an Männer? Können sie diese Erwartungshaltungen erfüllen? Was machen sie, wenn sie das Gefühl haben, sie können sie nicht erfüllen? Wieso äußert sich das dann häufig in Hass auf Frauen, in Misogynie? Es geht sehr viel um Gefühle, wieso Männer ihre Gefühle manchmal gar nicht fühlen können. Also sie können sie nicht benennen, deswegen können sie sie natürlich auch nicht äußern.
Weil sie nie gelernt haben, wie man über Gefühle spricht, weil so.
Das machen ja die Frauen.
Genau.
Also es ist wirklich, es geht von, er geht auch auf so Maskulinisten im Internet, also so diese Manfluencer ein. Er geht auf emotionale Ausbeutung ein, auf Helden, auf männliche Ordnung. Wirklich sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Seiten, die Männlichkeit in allen Facetten beleuchten. Es ist nicht, dass man am Ende mit so einem konkreten Aha-Moment rausgeht.
So muss ich es machen.
Sondern so
alles
sehr
klar.
Viele verschiedene kleine und auch das Fazit ist so ein bisschen, wir wissen es gerade einfach nicht. Wir wissen gerade einfach nicht, wie Männlichkeit auszusehen hat, aber der Prozess des Fragenstellens ist wichtig und innerhalb dieses Prozesses des Fragenstellens finden wir vielleicht kleine Antworten, die uns näher zur Lösung bringen und das macht dieses Buch wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, es ist sprachlich,
außerdem ist das süße Hund auf dem Cover.
Ja, der Zwergspitz. Es ist sprachlich schon auch ein bisschen anspruchsvoll. Also es ist ein sehr akademisch geschriebenes Sachbuch. Es ist nicht so anspruchsvoll wie so rein akademische Paper. Ich würde es sprachlich so ein bisschen mit dem vergleichen, wie Ole Liebel im Internet spricht. Also ich habe es nicht so easy weginhaliert, wie das können wir uns nicht leisten. Ist natürlich auch ein ganz anderes Thema und nicht so erzählerisch und nicht autobiografisch inspiriert. Aber ich glaube, wenn man sich das so Kapitel für Kapitel vornimmt, kann das eine sehr, ja, wie sagt man, erweiternde Lektüre? Nee.
Der Captain frisst den Blumenstrauß.
Eine sehr bereichernde.
Bereichernd.
Eine sehr bereichernde
Sorry.
Lektüre sein.
War genau. Abgelenkt von unserem Kind.
Ja, der nervt schon wieder,
Blumen
weil
ist. Ich esse Blumen, denn Tiere tun mir leid. Lieber Akazien statt einen dicken, fetten Schinken.
Sagt mir nichts.
Die Ärzte.
Ah ja. Sagt mir nichts. Wer sind die Ärzte? Ich kenne nur die Ärztinnen. Heho, ich lasse mich nur von Frauen behandeln.
Das ist mein Joke.
Ich glaube, ich habe aber tatsächlich. Nee, aber ich glaube, ich habe tatsächlich auch keinen Arzt. Habe ich einen Arzt? Nee. Keinen auf der Kurzwahl.
Den einzigen Arzt, den ich habe, sind die Ärzte. Als ich in der Buchhandlung war und der Buchhändlerin von Vienna Falling erzählt habe und ihr gesagt habe, dass ich so spannend finde, dass da zwischendurch eben so Chatverläufe und so drin sind, hat sie gesagt, oh mein Gott, dann musst du unbedingt was von Marisha Pessl lesen. Die macht es nämlich A. Ich war so, oh mein Gott, toll.
Will do.
Hat sie mir Darkly in die Hand gedrückt, was ein sehr hübsches Buch ist. Und das ist ein Jugendbuch-Thriller, ein Jugendthriller. Liebe ja komplett, weil
Best of both worlds.
Wirklich, es nix für mich privat, nix lest sie leichter weg als ein Jugendbuch-Thriller. Hm. Weil es halt vom Thema her ein Ticken simpler ist, als oft Thriller für Erwachsene sind. Und spannend. Hm. So. Und wenn es gibt sehr viele sehr gute Jugendbuch-Thriller, die auch als Erwachsene spannend sind, so auch dieses. Darkly erzählt die Geschichte von einer Protagonistin, von der ich schon wieder vergessen habe, wie sie heißt, aber ist egal, die eine Ausschreibung gewinnt für ein Praktikum und dann kommen sie da an und sie finden raus, dass sie, es gibt so ein Spiele-Imperium, das heißt Darkly, und es sind die insanesten Brettspiele, die du dir vorstellen kannst. Also, und du musst die Brettspiele, so ein bisschen wie so Exit-Games, du musst die teilweise halt kaputt machen, um die Lösung
Geil.
Rauszufinden. Und es ist so massiv ums Eck und fünfmal. Und so die erfunden hat alle, die ist mittlerweile schon tot. Und es gibt so zum Beispiel diese ersten Prototypen, die für Millionen verkauft werden. Und sie sollen ein verlorenes Buch finden, nämlich Spiel, nämlich Walküre. Und es ist in dem Ort, wo die dann da sind, ein Jugendlicher verschwunden. Und es wird wohl, dieses Walküre-Ding wird im Untergrund gespielt. Geil. Also so sie wissen, wahnsinnig viele Leute müssen da Bescheid wissen. Niemand weiß aber, wo das Spiel ist. Mhm. Wer hat die Anleitung? Also die Anleitungen für diese Spiele haben hunderte beziehungsweise tausende Seiten. Also die Anleitung für Walküre
Loco.
Ist ein kleiner Spoiler, aber es ist wurscht, weil es nicht wichtig für die Story hat, glaube ich, 2000 Seiten oder so.
Nicht schlecht.
Also das wären Brettspiele für die, weil Lena liebt Anleitungen lesen.
Ja, aber nicht so dolle. Also ich liebe Anleitungen lesen, da habe ich nicht den Stress mit, aber dann muss ich ja 2000 Seiten Leuten erklären,
ja,
die meistens eine Aufmerksamkeitsspanne von 2 Sekunden haben. Hier. Und mir nicht zuhören.
Hier. Es macht richtig, 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 richtig doll Spaß, weil sie eben auch nicht so wissen, wie sind sie als Gruppe da zusammengewürfelt, was springt für alle dabei raus, warum sind sie alle hier. So, geil. Auch dieser, der Typ, der das so verwaltet, ist so der Nachlassverwalter, so Anwalt. Und der ist auch irgendwie sketchy. Und dann sind sie zwar in der Fabrik, aber sie dürfen da und da nicht hingehen, weil es ist einsturzgefährdet. Also es ist richtig, richtig, richtig spannend. Und dazwischen sind halt immer wieder so Briefe und so Unterlagen.
Vielleicht möchte ich das auch lesen.
Es ist richtig geil. Ich habe beim Lesen tatsächlich mehrmals gedacht, ich finde, das ist was für die.
Allein, weil es um Brettspiele geht.
Ja, genau.
Sign me the fuck up.
Es ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Und jetzt möchte ich ganz dringend noch mehr von der Autorin lesen, aber ich muss mich erstmal wieder auf Null lesen mit meiner Liste.
Dass du wieder was kaufen darfst.
Genau.
Ich habe gelesen mein erstes AutorInnen-unabhängiges Romantasy-Buch. Bride and Maid von Ellie Hazelwood zähle ich nicht ganz, weil ich habe sie nicht gelesen, weil es Romantasy-Bücher sind, sondern weil Ellie Hazelwood Ellie Hazelwood ist. Und zwar hat mir die Paula vom Aufbauverlag, von den Aufbauverlagen,
LG,
Julia Pauses Heart of the Damned zugeschickt, weil das für sie letztes Jahr ein Highlight war und sie meinte, das ist Romantasy, wie sie es gerne liest und wie sie es toll findet. Und ja, Paula ist nicht so Fan von Bride and Maid, was ich irgendwo auch nachvollziehen kann. Sie sind schon gut, aber es ist nicht. Ich war danach nicht so, gib mir mehr Werwolf, gib mir mehr Romantasy. War ich jetzt nach Heart of the Damned auch nicht, aber ich glaube, es liegt auch einfach dran, dass das Genre nicht so ganz für mich ist. Ich möchte aber auf jeden Fall den zweiten Teil noch lesen und ich würde sagen, das spricht dann eher für das Buch. Und zwar geht es um Scarlett. Scarlett ist eine Gestaltwandlerin.
Hast du das gerade hinten noch geschaut? Was ja, ist das aus, wenn ich wusste?
Scarlett und Ren. Laurentius und Scarlett, die Scar genannt wird. Genau. Und es spielt in so einer mittelalterlich angehauchten Welt, aber es gibt so ein paar Elemente, also es gibt zum Beispiel heißes Wasser aus dem Wasserhahn.
Mhm.
So ein paar Elemente sind nicht ganz mittelalterlich, aber so an sich, es gibt Dämonen, es gibt die Burg, es gibt einen König, so, also eher so Mittelalter-Setting. Und diese Dämonen, die es halt im Mittelalter gab.
Ja, ja, wie wir alle wissen, hat Martin Luther die dann ausgeräuchert und seitdem gab es keine mehr.
Ja, so war das halt. Genau, und vor den Stadtmauern wütet der Dämonengott, der immer näher kommt. Und
Gott gleich, ja. Jesus.
Und Scarlett ist von einem Dämonen gebissen worden, ist infiziert. Gebissen, ist auf jeden Fall infiziert. Und kann deswegen Gestalt wandeln. Also ihr Gesicht kann die Form einer anderen Person annehmen. Und dann
jeder anderen Person oder eine?
Jeder anderen.
Ja.
Sie muss nur das halt vor Augen haben.
Ich war so, imagine. So, du kannst Gestalt wandeln, aber du kannst sie nur in Friedrich Merz verwandeln. Ja,
nee. Sie kann sich das aussuchen. Sie muss halt nur das Gesicht vor Augen haben. Und dann kann
okay,
sie so, und dann denkt sie so, hier sprichst du mir jetzt ein Muttermal. Und dann sprichst du dann Muttermal. So, und sie möchte dämonische Artefakte aus der Burg des Königs klauen, aus dem Schloss des Königs und wird dabei erwischt. Nun ist es aber so, eigentlich werden Diebe sofort gehängt. Der König braucht sie allerdings, denn seine Verlobte ist von Dämonen attackiert und getötet worden. Und diese Ehe war aber wichtig, um die militärische Unterstützung eines anderen Königs zu sichern. Und ohne diese militärische Unterstützung wird seine Stadt, sein Reich untergehen. Dementsprechend Scheiße, sagt er dann zur Gestaltenwalterin, hey, gib dich einfach als meine Verlobte aus, kein Problem, da machen wir das so. Das führt natürlich zu einer Reihe Komplikationen. Die ganze Zeit ist natürlich auch so dieser Dämonenkrieg, wie ein Damoklesschwert über der Geschichte. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Ist doch ein bisschen Liebe im Spiel.
Ah! Sie
vergucken sich wohl ein bisschen ineinander. Es endet mit einem krassen Cliffhanger.
Er verguckt sie in die Frau, die Teilzeit ausschaut wie seine Verlobte.
Ja, seine Verlobte kannte er auch nicht wirklich. Also es war so eine arrangierte Ehe. Natürlich ist es eine arrangierte Ehe. Es ist ja rein militärische Taktik und nicht wirklich Liebe. Hoppala. Es endet mit einem sehr dollen Cliffhanger. Deswegen möchte ich auch dringend jetzt den zweiten Teil lesen. Und ich glaube, wenn man mit Romantasy was anfangen kann, lohnt sich das. Und vielleicht ist, aber ich hatte auch das Gefühl, Captain.
Es war so unsatisfying für Erm.
Aber ich glaube, also es ist zumindest für Leute, die mit so Fantasy, Captain, hau jetzt bitte nicht alles darunter. Mausbär, lass es bitte.
Er nervt. Er nervt schon wieder.
Danke.
No cats were harmed.
Magst du dich einmal zurücklehnen, dann kann ich wieder einsteigen.
Ja,
danke. Ich finde, dadurch, dass es nicht so krasse Fantasy-Elemente hat, also nicht so dieses High-Fantasy heißt es, glaube ich, sondern eher so, man checkt relativ schnell, um was es geht. Es sind so spannende Plot-Twists schon innerhalb der Handlung. Ist es vielleicht auch ein guter Einstieg für Leute, die sagen, sie wollen sich mal so ein bisschen ins Romantasy-Genre reintrauen, so wie ich das wollte. Nee, kann ich empfehlen. Fand ich sehr, sehr gute Unterhaltung. Es liest sich sehr, sehr schnell. Also es ist halt eher plot-driven als language-focused.
Genauso das nächste Buch, das ich gelesen habe für die nächste Ausgabe von unserem süßen kleinen Buchclub. Lisa hat es vorgeschlagen. Es heißt Beth is Dead. Gibt es jetzt auch, ist ganz neu auf Deutsch jetzt auch rausgekommen. Wir haben es auf Englisch da. Wo ich komplett, finde es komplett insane, das kostet 9 Pfund und hat 11 Euro gekostet.
Das ist wirklich.
Und die deutsche Ausgabe kostet 17.
Tja.
Es ist crazy.
Spart euch 6 Euro, wenn ihr in der Schule aufgepasst habt.
Wenn ihr euch jetzt denkt, eine tote Beth, hä, das kenne ich irgendwo her. Yes, you do. Das ist nämlich ein Retelling.
Eine Little Women Fanfiction, aber AU, Alternate Universe.
Ja, irgendwie so. Ja. Also es geht um die Schwestern aus Little Women. Es spielt in der Jetztzeit und Beth ist tot, aber jemand hat sie ermordet. Und dann gilt es rauszufinden, wer und warum. Alle der Schwestern haben ein Motiv, sie umzubringen.
Sketchy.
Es wird hinten so, hinten steht dann drauf, Joe ist halt, hat so mega viele Follower, hat sie das für einen Plot gemacht, damit sie ihr Buch verkauft kriegt. Amy hat Geldnot und das hat tatsächlich auch was mit Beth zu tun. Und Mac hat einen Boyfriend, den alle verdächtigen und vielleicht will sie den ja aber erdecken und so weiter. Ganz, ganz toll. Und was ich wirklich einen hervorragenden Kniff finde, ist, dass der Dad von diesen Little Women ist Autor und hat ein Buch geschrieben, das heißt Little Women. Und in diesem Buch benutzt er einfach die Klarnamen von seinen Töchtern, komplett insane.
Logisch.
Und nimmt so private Anekdoten, die wirklich passiert sind, teilweise, schreibt ihn dieses Buch, Gaga. Mhm. Und zum Schluss bringt er Beth um. Es gibt zum Schluss in diesem Little Women Roman einen Autounfall und Beth stirbt.
Jetzt frage ich mich, heißt der Vater in diesem Buch Lewis May Alcott? Weil das finde ich natürlich lustig.
Klar, weiß ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Und dann geht es halt auch darum, wie die Schwestern damit umgehen, dass sie jetzt so berühmt sind für dieses Buch. Mhm. Dass Beth immer wieder hören muss, ach so, du lebst noch. Ach so, ich habe gedacht, du bist tot.
Naja, jetzt ja nicht mehr.
Weil in den Rückblenden.
Glück gehabt.
Und wir haben die Sichten aller 4 Schwestern. Es springt zwischen then and now.
Geil.
Hin und her. Die Kapitel sind wahnsinnig kurz. Es liest sie wahnsinnig fix. Auch das habe ich irgendwie bis 2:30 Uhr morgens neben dir nur fertig gelesen, weil ich ganz dringend wissen wollte, wer es war. Auch
ich
da habe
ich
natürlich
so
gewusst, wer es war.
Spaß gemacht hat es trotzdem.
Aber es hat trotzdem, ja, es hat toll Spaß gemacht. Weil man will ja auch dann, ja, ich glaube so ab der Hälfte war ich mir dann relativ sicher. Aber es macht trotzdem Spaß.
Ich freue mich. Ganz ähnlich. ich habe Maus gelesen von Art Spiegelmann. Eine Graphic Novel über die Lebensgeschichte vom Vater des Zeichners und Autors, Vladek Spiegelmann. Ich muss kurz die lustige Anekdote erzählen, wie ich dieses Buch gekauft habe. Ich war in Leipzig und dann bin ich in einen Laden gegangen und dann habe ich das gesehen und war so, ja, das möchte ich gerne haben. Und dann habe ich es eingepackt und bin in ein Café nebenan gegangen und habe Theresa geschrieben, ich habe ein Buch gekauft. Und du meintest, ah, oh, welches? Und ich habe gesagt, Maus. Und du warst so, oh, sweet. Und ich war so,
Ich war so, schicker Foto.
Ich möchte das ungern aus dem Rucksack. Es ist halt wirklich, es ist ein sehr großes Hakenkreuz auf dem Cover, weil es halt um den Nationalsozialismus geht, weil es um diese Zeit geht. Aber nichts, was man in der Öffentlichkeit lesen möchte, weil es könnte falsch verstanden werden. Die Graphic Novel basiert, wie gesagt, auf dem Leben des Vaters, des Autors, wie er in Polen gelebt hat, wie dann die, wie sagt man, Belagerung passiert ist, wie er sich versteckt hat, wie er fliehen musste, wie er erst in Auschwitz, dann in Dachau war, wie er da rausgekommen ist, wie es seiner Frau ging. Es ist heavy. Es ist wirklich, wirklich heavy und gleichzeitig schafft diese Graphic Novel durch die Zeichnungen irgendwo Sachen mehr emotionaler aufzuladen, aber gleichzeitig auch sie irgendwo abzuschwächen. Also man sieht halt nicht Menschen, die leiden, sondern Mäuse, die leiden und das macht es natürlich irgendwo erträglicher. Was ich aber klug finde, weil ich glaube, wenn man das komplett Unerträgliche kann der Körper gar nicht zulassen. Also kann, da passiert, glaube ich, eine Blockade. Und so.
Und dann liest man es gar nicht.
Ja, und ich glaube, so können Sachen durch. So kommen Sachen durch und machen es irgendwie, ja, kommen da an, wo sie ankommen sollen. Die Mäuse sind jüdische Personen, die Katzen sind die Nazis und dann zum Beispiel die Amerikaner, die am Ende dann befreien, sind die Hunde. Also es ist so alles mit Tieren aufgeladen, wo man natürlich auch sagen kann, jüdische Menschen als Ratten oder Mäuse zeichnen. Aber ne, so war die Artistic Choice des Autors, Who Am I to Judge. Und was dieses Buch, finde ich, super spannend und super interessant macht, ist, dass der Autor keine gute Beziehung zu seinem Vater hat und der Vater ein sehr schwieriger, stellenweise problematischer Mensch ist. Also an einer Stelle in der Jetztzeit möchte eine schwarze Person mitfahren im Auto per Anhalter und der Vater redet in einer Tour rassistische Sachen und sagt, oh Gott, der klaut uns die Einkäufe, sagt mehrmals das N-Wort. Und in diesem, also innerhalb der Geschichte wird noch sozusagen verhandelt, dass dann der Sohn zu seiner Freundin sagt, wie kann das sein? Und dann auch zu seinem Vater, wie kannst du rassistisch sein nach allem, was du durchgemacht hast? Wie? Also überleg
doch mal. Wie kannst du Vorurteile haben?
Ja, überleg doch mal, wenn das jemand über jüdische Menschen sagen würde und der Vater ist so, ja, aber das ist ja gar kein Vergleich. Jüdische und schwarze Menschen kann man ja nicht miteinander vergleichen. So, das ist ja überhaupt gar kein Vergleich. Also so die, auch die wirklich schlimmen Eigenschaften, die dieser Vater hat, die halt Folgen seines Traumas sind. Also er gibt an einer Stelle eine halb, also wirklich fast aufgebrauchte Cornflakes-Packung, möchte er zurück in den Laden geben und dafür noch Geld bekommen, weil seine Freundin sich von ihm getrennt hat und er ist so, ich kann das nicht essen, ich habe Diabetes. Aber so, dann muss der Laden das ja zurücknehmen. So eine, also wo noch so viel Cornflakes drin sind, so Sachen, wo man sich denkt, oh je, Mine, bist du ein anstrengender Mann. An einer Stelle schmeißt er die Jacke seines Sohnes weg, weil sie ihm nicht gefällt. Und man ist so, was machst du, was machst du? Aber man versteht halt irgendwo auch, woher es kommt. Und die Lebensgeschichte ist wirklich, wie sich dieser Mann, also an wie vielen Punkten man denkt, jetzt muss aber doch die Rettung kommen. Und dann kommt sie nicht und dann kommt sie nicht. Und er schafft es immer nur, weil er halt irgendwie Englisch kann oder weil er da einen Kontakt hat und weil er da irgendwie sich durchmogeln kann. Dass das irgendwie immer gerade so schafft, dem Tod zu entkommen. Heavy, wirklich heavy.
Spoiler.
Ja, man weiß von Anfang an, dass er überlebt hat. So, aber ja, krass. Also wirklich, wirklich krass, krass, krasses Buch. Die Metaebenen, die es selber irgendwie reinzieht. Ja, ist keine leichte Lektüre, aber ich finde eine sehr einzigartige. Und es hat, soweit ich weiß, auch einen Pulitzer-Preis gewonnen.
Und es ist somit die erste Graphic Novel.
Ja, zumindest die erste, die halt so ein heavy Thema behandelt. Ja. Also ich glaube,
das ist so schon. Es ist nicht für Kinder.
Ja, warte, lass mich einmal kurz gucken. Wann kam es raus? Genau die zwei Seiten natürlich. Da, wann kam es raus? Okay, es wurde 1992 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es rauskam, aber in der Zeit, wo halt Comics eher noch so lustige Unterhaltungssachen waren und jetzt halt, also ein Comic oder eine Graphic Novel, ne, Grenzen sind fließend, da reden wir in der nächsten Folge drüber, über den Nationalsozialismus, über den Holocaust, gab es halt so noch nicht.
Ja. That's it. Das ist, was wir gelesen haben. Wir werden jetzt einsteigen in die Besprechung unseres Community-Buchs.
Doch halt!
Das Wort für Welt ist Wald. Aber davor,
wir haben uns auf
wir haben 180 Grad Wende von einem Community-Buch zum nächsten.
Es stimmt. Wir haben lange überlegt und dann war ich so, ich glaube, ich möchte was Lustiges, Nettes, Leichtes lesen. Und die Aufbauverlage haben mir eine, ich glaube, es ist auch so eine Art Romantasy geschickt.
Ja, doch, ich glaube, ja. Da hinten stand Dark Academia Romantasy.
Es ist gay. That's all you need to know. Es geht um eine Vampirjägerin.
Es ist, erstens, der Roman heißt Cursed von Annie Summerly.
Ja.
Eine Vampirin, eine Jägerin und ein Fluch, der sie auf ewig bindet.
Es geht um eine Vampirjägerin, die sich als Mensch tarnt und auf ein Vampirinstitut geht, um da so ein Handbuch für die Vampirjagd zu finden. Und dann ist ihre Zimmernachbarin die Tochter eines großen Vampir-Dynastie-Dudes. Und natürlich nähern sie sich an und dann passiert irgendwie so eine Art Fluch. Das weiß ich noch nicht so
undercover
genau.
Undercover in der Vampir-Uni.
Ja. Und dieser Fluch bindet sie aneinander und dann wissen sie nicht so ganz,
oh, toll,
möchten wir uns jetzt umbringen oder möchten wir knutschen? Ich hab so Bock. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wie heißt's?
Gibt doch gerade die Serie, oder?
Ja.
The First Kill oder so.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine die Webserie, die es damals, Camilla. Hm. Da ist ja auch, dass die eine Vampirin ist und sie dann aber, glaube ich, so auf dem College ein Zimmer teilen und dann kommt so raus, dass sie Vampirin ist und it's gay and it's hot and it's cute. Ja, also falls ihr Bock auf Sapphic Vampire Romantasy habt, lest das doch mit
wirklich.
Uns.
Wirklich, niemand darf uns jemals sagen, dass wir keine Range haben. Es ist wirklich für alle, wo es dabei bei uns. Niemand von euch sagt es zu uns. Also wir werden tatsächlich immer dafür gelobt, dass wir wahnsinnig viel Range haben.
Es würde mich auch wirklich, wenn ich mir angucke, was auf diesem Bücherstapel da drüben liegt.
Komplett insane.
Ich weiß nicht, wer unseren Podcast hört und sich denkt, also Range haben die ja gar keine. Die lesen immer
wir haben
gleiche.
Zwei Graphic Novels drin. Buh.
Zwei Sachbücher, zwei Graphic Novels, zwei Jugendbücher. Get your shit together. Ja. Also ja, ich glaube, Cursed wird einfach ein sehr nettes, sweetes Reading-Erlebnis.
Genau.
Wenn ihr keine Spoiler haben wollt für das Wort für Welt ist Wald, wenn ihr seit den, 70ern?
Ja, ungefähr.
Verpasst habt, dieses Buch zu lesen und nicht gespoilert.
Ja, so wie wir, also no offense, aber wir.
Dann schaltet jetzt aus, dann hören wir uns in 2 Wochen mit unserem Special Guest. Und wir werden ganz viel über Bebilderung sprechen.
Illustrationen
und
Graphic Novels.
Oder wir hören uns dann in 4 Wochen, wenn wir alle Cursed gelesen haben.
Yes.
Und ansonsten geht's los mit Spoilern in 3, 2, 1.
Das Buch ist so hübsch. Was ein Spoiler.
Ja, das Buch ist unglaublich schön, aber die fucking Schrift.
Ja, da hast du deine Probleme mit.
Hat
ja.
mich wahnsinnig gemacht beim Lesen. Ich weiß nicht, ob das einfach my brain ist. Die Schrift ist so, dass immer, wenn der gleiche Buchstabe zweimal, also die Schrift ist sehr eckig an Stellen.
Aber auch sehr rund, also es ist sehr unterschiedlich.
Genau, es ist so durchgemischt, aber wenn der gleiche Buchstabe zweimal hintereinander kommt, schaut er anders aus.
Ja, einmal ist er dreimal hintereinander, irgendwie Schnee, Ernte, ist kein Wort, aber so.
Genau, aber also quasi, wenn das eine Wort mit dem Buchstaben aufhört und das nächste damit anfängt, dann zählt's A. Hm. Also zum Beispiel, wenn zwei Nullen hintereinander sind, ist die eine Null so eckig und die andere Null ist rund. Und jedes Mal, wenn das war, bin ich hängen geblieben. Und ich habe am Anfang mich ganz viel darauf konzentriert und habe gedacht, will mir das irgendwas sagen? Ist das irgendein Code? Dann habe ich vielleicht gedacht, vielleicht ändert sie die Schrift mit dem Verlauf vom Buch. Habe ich extra kurz ans Ende gelesen oder so geschaut.
Ja, ich habe geguckt, ob es so nach jeder Zeile anders ist. Ist es aber auch nicht.
Damit ich aufhören kann, mir auf diese Schrift zu konzentrieren. Es hat nur so mittel funktioniert.
Ich habe mich dann eher gefragt, wie sie das gemacht haben. Also man
man kann ja so Glyphen setzen, aber so, das muss halt meistens händisch passieren. Und ich bin so, ist da jemand durchgegangen und hat händisch die Buchstaben geändert oder war das irgendwie so randomisiert oder so? Das hat mich dann eher interessiert. Das können wir vielleicht am Dienstag die Leute von der Büchergilde fragen.
Ja.
Das ist doch vielleicht eine Idee.
Wir werden Leute von der Büchergilde treffen.
Juhu. Zum Inhalt,
genau.
Es geht um eine Kolonie auf einem entfernten Planeten.
Yes.
Die New Tahiti heißt, mit verschiedenen so Städten, Lagern, wie auch immer. Und die Terraner, aka Menschen von der Erde, sind dahin geflogen, 54 Jahre lang, und roden da jetzt Wälder, denn auf der Erde gibt es keine Bäume mehr. Es gibt kein Holz, es wird aber Holz gebraucht und dieses Holz wird eben auf diesen Planeten gerodet und dann per Express-UFO auf die Welt zurückgeschickt. Und wir begleiten einerseits so das Militär / Forschungspersonal.
Ja. Davidson heißt er, oder?
Davidson, ja. Lüboff wird er, glaube ich, ausgesprochen.
Davidson ist so der Boss auf jeden Fall. Und der ist also
sehr. Er hält sich für den Boss. Ja. Er ist nicht der Boss, aber.
Aber er ist also sehr so ein Männersmann.
Ja. Also da begleiten wir ein paar Charaktere. Wir begleiten einmal so einen anderen General, Kommandant, wie auch immer. Und auf diesem Planeten leben aber auch Kreaturen, Menschen, we don't really know.
Natives,
die deutlich kleiner sind als die Menschen von der Erde und so grünes Fell haben. Und deren Gesellschaft ist komplett gewaltfrei, komplett konfliktfrei. Das kommt ihnen überhaupt nicht in den Sinn. Also so das Morden kannten sie einfach nicht.
Ihre Art von Kämpfen ist Singen.
Ja.
Und dann geht es nicht darum, wer ist lauter, sondern es singen zwei Leute und wer am besten gesungen hat, gewinnt.
Das ist einfach, ja. Und,
und es gibt so, sorry, es gibt so eine Szene, wo eben so ein Native über diesem Davidson steht und ihn in dem Moment umbringen hätte können und dann anfängt zu singen. Mhm. Und wir sind aus der Sicht von Davidson und sind so, wieso zum Fick singt der jetzt? What the fuck ist los?
Weil es seine Art ist,
ja, Überlegenheit zu zeigen.
Ja. Und ich merke gerade, meine Socken sind ganz verrutscht. Hoppala. Und
how dare you?
Ja, wirklich.
Das ist schon alle aufgefallen, Lena.
Ja. Und ein weiterer großer Teil dieser Gesellschaft ist das Träumen. Also Männer schlafen in so Träumhäusern basically. Und was sie da sehen, so Prophezeiungen und so, werden dann in die echte Welt. Also es ist nicht so ein die eine Welt ist echter als die andere, sondern sie würde sagen, sie sind relativ
Wachwelt und gleichgewichtig. So.
Und ja, das ist natürlich, steht natürlich alles im eher starken Kontrast zu der menschlichen Gesellschaft, die da auftaucht, weil es halt eben vor allem Männer sind. Ab und an werden so Frauen hochgeschickt. Die sind dann aber eher so zum privaten Vergnügen.
Und wenn man Davidson glaubt, halten die auch nicht lange her.
Ja.
Weil es sind irgendwie 200 Frauen für 5000 Männer.
Ecklig. Ja, und das steht natürlich alles in einem sehr großen Kontrast und obviously sind die, wie heißen sie, Acheana?
Ich weiß es nicht.
Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Oder ist Acheana nochmal ein anderer Begriff für Terraner? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie heißen Acheana. Die Waldmenschen, ja. Von Davidson Creechies genannt, nicht amused, dass ihr Wald gerodet wird, weil für sie ist, haha, das Wort für Welt ist Wald, der Wald ist das Wichtigste. So, Bäume sind das Wichtigste. Und was dieses Buch wirklich sehr klug und sehr eindrücklich macht, ist so diese Frage von, kann man sich, also ist man schuldig, wenn man sich als unterdrückte Gruppe mit Gewalt zurückwehrt,
basically. Ja.
Also was passiert dann? Ich fand dieses Ende mit so, ihr habt Morden in unsere Welt gebracht und wir können jetzt nicht mehr so tun, als wüssten wir nicht, wie wir uns gegenseitig umbringen könnten, also untereinander.
Ja. Wir wissen jetzt, dass es geht.
Ja, und wir wissen, wie es geht.
Ja.
Unfassbar stark.
Ja.
Unfassbar stark.
Und also dieses, wir als Spezies sind so kaputt, dass wir es schaffen, dass eine Spezies, die Mord und Gewalt nicht kennt, Mord und Gewalt lernen muss, um neben uns weiter existieren zu können.
Ja, um nicht ausgerottet zu werden. Genau. Und sehr
samt
viel
ihrem Lebensraum.
Ja, und sehr viel zu Beginn des Buches oder so gehen ja die Menschen, die Männer von der Erde sehr stark davon aus, dass es einfach ein leichtes Spiel ist, weil die lassen sich unterdrücken, sie werden basically versklavt, weil sie sich ja nicht wehren. Die würden sich ja nie wehren.
Ja.
Und dann wehrt sich eben eine Person, dann wehrt sich selber und bringt Davidson fast um, weil Davidson seine Ehefrau umgebracht hat. Und
indem er sie vergewaltigt hat.
Ja. Und so die Überraschung, die dann bei diesen Männern herrscht, wenn, als sich die zurückwehren, wenn sie dieses Lager in Brand setzen und so. Also, wer hätte das denn kommen sehen? Das, was? Also, wir dachten doch, die machen das sowas doch nicht. So, ja, ihr habt halt gedacht, ihr habt ein leichtes Opfer vor euch. Und wie schlimm es ist, dass diese Wesen, dass er wirklich komplett gegen ihre Grundüberzeugung, gegen ihr Sein eigentlich, gegen ihre Identität geht, sich nur so wehren können mit Gewalt. Boah, also wirklich super, super, super viele spannende so Gedanken rund ums Thema Kolonialismus, Rassismus. Ich fand die Sprache stellenweise, ich glaube auch einfach aus so einer Lesegewohnheit, so sehr trocken, was aber auch Sinn ergibt. Also dieses Buch wurde halt nicht in der Zeit geschrieben, wo Bücher mit TikTok konkurrieren mussten.
Ja.
Aber ich war stellenweise so, oh, jetzt ist hier gerade was Großes passiert und ich habe es sprachlich gar nicht so mitbekommen. Also es wurde gar nicht so angeteasert. War so, ah, jetzt brennt auf einmal irgendwas.
Okay, wild, ja.
Ich glaube, es funktioniert vielleicht als Hörbuch vielleicht besser, frage ich mich gerade.
Ja, ich glaube, es wäre ein gutes Hörbuch.
Wenn man dann so ein bisschen mehr durch die Geschichte getragen wird und nicht selbst entscheiden muss, wann es spannend wird und wann nicht.
Es sind also wenn man es nicht in der Schmuckausgabe hat, nur 150 Seiten. Ja. Also es ist eine sehr kurze Geschichte. Was ich auch wahnsinnig eindrücklich fand, ist, es gibt so einmal die Diskussion, ob denn jetzt Davidson und die anderen Boys finden, dass das Menschen sind oder nicht.
Ja.
Und dann sagt Davidson an einer Stelle so, natürlich sind das keine Menschen, das sind Viecher, das sind Aliens, die haben mit uns nichts gemeinsam. Und dann ist der andere so, ja, aber warum vergewaltigst du dann die Frauen?
Ja.
Würdest du mit Tieren Sex haben?
Ja.
Würdest du hast du gerade zugegeben, dass du Tiere vergewaltigst? Und er so, nee, das ist ja ganz was anderes. Und dann so, ja, wo ist jetzt aber?
Ja.
Sind es für die Menschen oder nicht?
Ja. Ja. Was natürlich wieder sehr spannende Parallelen zum Thema Rassismus aufmacht und so Dehumanisierung von Menschen, nur weil sie halt anders aussehen. Und klar, ne, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Rassismus darauf aufbaut, dass die andere Person grünes Fell hat oder so.
Ja.
Aber natürlich ist das überspitzt in dem Buch. Aber so dieses, wann ist das Fremde menschlich und wann nicht? Und ich glaube, es ist schon auch im Buch erklärt, dass sie dieselbe Abstammung haben. Also, dass sie sich...
Das sind beides Menschen,
ja. Dass nur halt durch die Begebenheiten in dem Wald und so sehr viele Jahre Evolution sich halt anders entwickelt haben, aber halt von derselben Art abstammen. Also, auch die Frage, ne? Wir haben auch alle, also sind Gorillas Menschen? I don't know. Aber so, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
So, dass man nicht so weit voneinander entfernt ist, wie man das vielleicht denkt. Ja, dieses Buch ist so dicht, ich weiß gerade gar nicht noch, es gibt so viele spannende Punkte, die es aufmacht. Natürlich fallen mir da jetzt nicht mehr alle ein, aber so, ja, ich finde auch die ganze Geschichte rund um den Professor, der irgendwie sehr schnell merkt, es ist falsch, was man da tut, aber irgendwie auch nicht so wirklich sich wehrt oder irgendwie versucht es zu ändern. Er versucht es halt so innerhalb des Systems. Er versucht es, indem er in Sitzungen dann halt sagt, ah nee, aber so ist es nicht. Und er versucht es, indem er das wissenschaftlich halt alles festhält, was da passiert.
Er versucht es mit Fakten.
Er versucht es mit Fakten, aber so macht er genug?
Ja.
I don't know.
Seit wann helfen Fakten gegen Faschismus?
Gewalt. Ja, es ist also, ja, irgendwie so wenige der Charaktere sind sympathisch und man erkennt irgendwie in allen so Eigenschaften wieder von so Weltherrschern, wo man sich denkt, ja, ich weiß genau, wer du bist. Ja.
Wahnsinnig spannend.
Ja.
Einfach, es ist ja so ein Sci-Fi-Klassiker. Ja. In Sci-Fi sind wir beide gar nicht drin.
Nee.
Das fand ich auch sehr spannend. es ist da hinten so ein kurzes Nachwort von der Illustratorin drin, die auch gesagt hat, so, es ist wahnsinnig spannend, so Sci-Fi zu illustrieren, wenn es keine Raumschiffe gibt, quasi.
Ja, und sie meinte ja auch, sie möchte ja auch nicht irgendwie so das 100. Raumschiff, ja. Aliens, sondern dass es ihr dann halt darum ging, gut, wir machen den Wald zum Protagonisten, ja. Weil das ist er ja im Endeffekt auch.
Und das Holz.
Ja. Die Bäume.
Ja. Ja. Also es, die Autorin ist ja auch dafür bekannt, dass sie so wahnsinnig gesellschaftskritisch ist in ihren Stories. Und es gibt wohl auch Geschichten von ihr, wo sie so Gender-Sachen ganz stark aufreißt und sagt so, was ist das eigentlich? Wahnsinnig spannend. Man merkt nur, es liest sie halt, wie sie ein Klassiker liest. Also wie man merkt,
Produkt der Zeit.
Ja. Genau, die Sprache ist einfach alt. Ja. Es ist nicht auf unsere Lesegewohnheiten geschrieben. Es ist nicht so spannend geschrieben, wie wir das gewohnt sind. Es ist nicht so schnell geschrieben, wie wir das gewohnt sind. Und man muss sie da manchmal so ein bisschen überreden, das weiter zu, oder ich zumindest habe mich manchmal ein bisschen überreden müssen, das weiterzulesen.
Aber ich fand, die Inhalte machen es komplett wert. Also, wie viel da drin steckt an so klugen Beobachtungen. Ich finde es einfach generell immer faszinierend, wenn Leute es schaffen, gesellschaftliche Themen in so einem literarischen Rahmen irgendwie zu vermitteln, ohne dass es so, hier ist die Moral von der Geschichte, so ist, sondern ja, man beim Lesen einfach sich denkt, ja, stimmt.
Ja.
Das ist eine sehr kluge Beobachtung, die jetzt hier in einem Alien-Kontext, einem Weltraum-Kontext mir erzählt wird. Aber ja, natürlich, warum machen wir das? Also, ja, ganz toll.
Ich glaube, es ist sogar ganz am Anfang, da ist schon einmal laut geschnauft. Auf die ersten zwei Seiten sagt dieser Davidson schon so, und wir machen das so und so, weil wir sind Männer.
Ja, ja, ja.
Und da weiß man sofort, was er für ein Typ ist.
Ja, auch die Sache, als er dann das Auslöschen mehrerer der Creatures, wie er sie nennt, darüber stellt, dass seine Männer, für die er zuständig ist, in Sicherheit sind. Dass er lieber sagen würde, nee, wir löschen die aus, bevor wir zurück zu den anderen kehren, die sich auf einen Deal mit denen eingelassen haben. Die Weicheier, die Verräter.
Pfui.
Schlimm. Aber so, klar, natürlich, solche Menschen gibt's. Die gibt's. Und
wo sie wahnsinnig gern einfach sehen wird, ist, dass ja, die tun sie ja dann zusammen, diese Natives, und kommen dann wirklich zu Tausenden aus dem Wald geströmt. Ja. Und das hätte ich einfach gern gesehen.
Ja.
Wie die da so, wie so eine Welle einfach rausschwappen und alles abfackeln, was da ist.
Ja.
Und ich war so, ja, gönnt's euch.
Ja.
Gönnt's euch. Ich würde die Menschheit auch abfackeln.
Ja, es ist halt so dieses, in der Masse liegt die Macht irgendwie so.
Ja.
Also dieses, natürlich waren sie erst eine reale Bedrohung, als sie Gewalt für sich als Mittel entdeckt und sich so angeeignet haben, weil sie davor einfach, also sich nichts wehren, da kannst du noch zu Abertausenden, Millionen sein und es würde nichts bringen. Aber so dieses Unterschätzen von der Masse zieht ja auch sehr viele spannende Parallelen. Also so, ne, wie viele westliche Staaten gibt es, die andere im globalen Süden ausgebeutet haben.
Ja.
Wenn man sich da die reine Masse an Menschen anguckt, ist das auch kein fairer Kampf gewesen, so.
Ja.
Sondern die Westlichen waren halt in einer deutlichen Unterzahl. So darüber nachzudenken. Und hat die Person, die die Flammenwerfer hat, die Macht oder nicht? Ganz viele spannende Punkte.
Ja.
Ja. Ja. Also, ich habe ja The Dispossessed von ihr einmal angefangen, von Ursula K. Le Guin.
Le Guin.
Und habe das auch wegen der Sprache, weil sie so ein bisschen sehr trocken war, dann wieder abgebrochen. Vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Ich glaube, ich habe es auch auf Englisch gelesen. Vielleicht ist es auf Deutsch leichter.
Mm.
Das glaube ich.
Ja. Und mit einer normalen Schrift. I Love Your Büchergilde. Danke, dass ihr dieses Community-Buch des Monats gesponsert habt. What the fuck ist diese Schrift?
Ja. Ich fand's schon geil. Was ich auch sagen muss, ist mal, Rahel hat mir geschrieben. Und war so, ach, ich wollte auch was kaufen, aber es riecht so wegen der Druckertinte. Und ich weiß, es lüftet sich gut aus, finde ich. Aber Nee, aber es ist doch einfach.
Es ist sehr
pretty. Als Erlebnis, das zu lesen.
Es ist so pretty. Ich habe das im Zug gelesen. Und dann war da ein Junggesellenabschied, weil natürlich war da Junggesellenabschied. Und dann war einer so, oh mein Gott, was ist das für ein Buch? Und dann habe ich es ihm gegeben und er war so, crazy, ich bin Legastheniker, ich könnte es nie lesen. Aber das sah so mega viel, einfach grün außenrum. Ich habe gedacht, das ist nur die eine Seite, nur so eine nice Schmuckausgabe. Der war so krass. Und das liest du im Zug? Dann wollt ihr andere Besoffene,
weil, ja, weil wir das Geschenk bekommen haben.
Ihr habt das dabei gehabt und Darkly. Mhm. Und dann war der andere so, aber was ist das? Das Pinke zockt mir, das hat er mega den schönen Farbschnitt. Ich weiß, ich werde mir jetzt nicht. In einem todesüberfüllten Zug mit zwei Psuffene, Bayreuther.
Vielleicht waren sie ja beide Buchhändler. Vielleicht waren sie.
Nein.
Vielleicht hören sie Lesen ist schwul. Liebe Grüße. Danke, dass ihr uns angesprochen habt.
Das war der Tag, wo wir fast gedacht haben, ich komme nicht zum Auftritt.
Ah, schön. Ja, es ist immer der Tag. Es ist immer der Tag, wo man wirklich gar keine Nerven für solche Sachen
hat. Ich war um 7:55 an der Location. Es war komplett insane.
Tja, hat ja gereicht. 8 geht ja der Auftritt, ist los.
Ja.
Mein Gott. Kannst auch übertreiben.
Wir hören uns in 2 Wochen zu einer Spezialfolge. Wir hören uns in 4 Wochen mit einem nächsten Rückblick.
Wuhu.
Und bis dahin.
Stay cursed. Wegen Community Buff, wisst ihr? Versteht ihr?
Checkt ihr?
Stay schwul. Stay sapphic vampire slayers.
Slayers.
Captain, möchtest du noch was sagen, was das jetzt irgendwie wieder rettet hier?
Schwul bleiben.
Keine Worte.
Bye bye.
Mir fehlen die Worte. Ich hab keine Worte nicht, dir zu sagen, was ich fühl.